Der Schweizer Fall erinnert uns daran, dass die Unterscheidung, die wir manchmal zwischen innerstaatlichen und internationalen Turbulenzen treffen, in einem Europa, in dem konstitutionelle Regelungen mit der internationalen Ordnung verwoben waren, wenig sinnvoll ist. Die europäische Ordnung war natürlich eine ideologische Abstraktion. Sie wurde in der Regel dann beschworen, wenn es galt, zu seinem Recht zu kommen. Diejenigen, die sich auf Europa beriefen, verfolgten oft die Interessen ihrer eigenen Staaten, aber auch diese prägten die Anfänge und den frühen Verlauf der Revolutionen. Preußen ist dafür ein gutes Beispiel. Wie wir gesehen haben, begann die politische Krise dort in einer finanziellen Sackgasse. Als Reaktion auf die Nachricht, dass die französische Regierung ein strategisches Eisenbahnnetz baute, dessen östliche Endpunkte eine potenzielle Bedrohung für die Sicherheit des Deutschen Bundes darstellen würden, entwarf die preußische Regierung eigene Pläne für eine Eisenbahnachse, die das Rheinland und die französische Grenze mit Brandenburg und Ostpreußen verbinden sollte. Das Problem war, dass die Regierung sich für die Finanzierung dieses Projekts eine große Summe Geld leihen musste. Nach dem preußischen Staatsschuldengesetz konnten Kredite dieser Größenordnung nur von einer gesamtpreußischen Ständeversammlung genehmigt werden. Daher sah sich die preußische Regierung gezwungen, den sogenannten Vereinigten Landtag von 1847 einzuberufen, und wir haben gesehen, welche wichtige Rolle dieses Gremium in den politischen Eskalationsprozessen spielte, die die Berliner Revolution ermöglichten. In Sizilien konnten die lokalen Vertreter der Großmächte dank der Anwesenheit von Konsuln in den großen Städten der Insel und von bewaffneten Booten in den Gewässern vor Neapel und Palermo den Verlauf der Revolution mitbestimmen. Die Konsuln verhandelten mit den neapolitanischen Streitkräften über den Einsatz von Artillerie gegen bestimmte Stadtteile, sie richteten Beschwerden und sogar Drohungen an die neapolitanischen Befehlshaber, sie versorgten die revolutionäre provisorische Regierung mit Ratschlägen und sie übermittelten Nachrichten zwischen den bewaffneten Gegnern. Ausländische Kriegsdampfer boten Flecken schwimmender, exterritorialer Souveränität, auf denen sich die Kriegsparteien treffen und verhandeln konnten. Die Konsuln sprachen oft von Europa, verfolgten aber auch spezifisch nationale Interessen. Für die Briten, die Sizilien als strategisch sensiblen Ort betrachteten, ging es zuallererst darum zu verhindern, dass die Franzosen oder die Russen das Chaos nutzten, um sich im zentralen Mittelmeerraum ein neues Standbein zu schaffen. Als diese Bedrohungen im Sommer 1848 am Horizont verschwanden, verlor London auch das Interesse an der Insel. Die Geopolitik wirkte sich auch deshalb auf den Fortgang der Revolution aus, weil die Revolutionäre selbst geopolitisch dachten und handelten. Wir haben gesehen, wie die Enttäuschung über die französische Politik gegenüber der polnischen Frage die Turbulenzen des 15. Mai auslöste, die ihrerseits eine Reihe von Effekten in Gang setzten, welche in den Junitagen gipfelten. In Rom verwandelte sich der Ruf »Viva Pio Nono« bald in eine geopolitische Parole. Es lebe Pius IX., König von Italien, Tod den Deutschen. Der piemontesische Gesandte in Rom konnte sich kaum dagegen wehren, dass die Menge unter seinem Balkon »Viva Carlo Alberto, viva l'Italia« skandierte.